Ja, vielen Dank für die Einführung euch allen. Ich mache das einfach mit euch. Vielen Dank fürs Erscheinen. Mich wundert fast ein bisschen, dass so viele gekommen sind. Es gab bei der Facebook-Veranstaltung den Kommentar, das Thema ist einfach schon ist einfach durch, da haben wir schon zu viel gehört. Ich mag das fast so ein bisschen verstehen, muss ich sagen. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass sich doch einige hier eingefunden haben heute. Ja, ich bin Florian. Ich mache den Vortrag hier heute für die ANA, für die Neuköllner Antifa. Ja, vielleicht nur so viel zu mir. Ich arbeite länger schon zum Thema Antisemitismus wissenschaftlich, schreibe da eine Doktorarbeit, wenn auch nicht zum Thema Antisemitismus in der Linken. Antisemitismus in der Linken ist aber auch schon länger ein Thema, das mich begleitet und interessiert. Vielleicht ein paar Anmerkungen, bevor es zum eigentlichen Vortrag geht. Es war in dem Ankündigungstext auch so ein kleiner Hint auf verkürzte Kapitalismuskritik als Form des Antisemitismus in der Linken. Ich habe mich dazu entschieden, das Thema hier komplett außen vor zu lassen, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass es hier im Rahmen der Mobilisierung gegen den Al-Quds-Marsch eine Veranstaltung ist und ich dachte, dass sich der Antisemitismus, der sich auf Israel bezieht, vielleicht das passendere Thema in diesem Rahmen wäre. Der zweite Punkt ist, dass über das Thema verkürzte Kapitalismuskritik man sehr viel sagen kann, sagen müsste, sagen sollte. Und ich dachte, es wäre besser, sich dann auf ein Thema zu konzentrieren und das dann dafür auch vernünftig zu behandeln. Vielleicht noch zur Einschränkung, was hier zu erwarten ist, und das ist keine falsche Bescheidenheit, sondern das meine ich wirklich ernst, es ist tatsächlich eine Einführungsveranstaltung. Also Leute unter euch, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, die Expertinnen oder Experten sozusagen sind, werden sich vermutlich etwas langweilen an der einen oder anderen Stelle, weil es wirklich eine Einführung ist in die Basics des Antisemitismus in der Linken. Gut, zum Einstimmen, ich habe hier eine PowerPoint-Präsentation, ihr habt es schon gesehen und habt euch wahrscheinlich erschrocken. Es sind nur Zitate, bei denen ich vernünftig fand, sie mitlesen zu können, und illustrierende Bilder. Ich hoffe, es ist nicht zu PowerPointig. Zur Einstimmung vielleicht mal zwei Zitate, eines davon, eigentlich liebe ich beide sehr, das obere ganz besonders, vom Eike Geisel. Der hatte schon vor wahrscheinlich circa 20 Jahren, vielleicht 15 Jahren geschrieben, ich zitiere: Im Namen des Friedens gegen Israel zu sein, ist etwas Neues, denn dieses Ressentiment hat alle praktischen und politischen Beweggründe abgestreift. Dieser neue Antisemitismus erwächst weder aus niedrigen Instinkten, noch ist er Ausfluss ehrbarer politischer Absichten. Er ist die Moralität von debilen. Das antijüdische Ressentiment entspringt den reinsten menschlichen Bedürfnissen. Es kommt aus der Friedenssehnsucht. Es ist daher absolut unschuldig. Es ist so universell wie moralisch. Eine ganz ähnliche Kerbe hat auch Paul Spiegel geschlagen, der ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, der kürzer und bündig als Eike Geisel vor allem festgestellt hat, hinter dem Ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder. Wie gesagt, die zugegebenermaßen etwas verbrauchten Zitate zur Einführung, ich habe sie dennoch gewählt, weil ich denke, dass sie immer noch, vielleicht sogar mehr denn je, bestimmte Zustände und auch bestimmte Selbstzuschreibungen wiedergeben, wie sie für den Antisemitismus in der Linken maßgeblich prägend sind. Ja, Antisemitismus in der Linken. Der Schriftsteller Gerhard Zwerens betitelte bereits im September 1976 einen Artikel: Linke Antisemiten gibt es nicht. Es war kein Spaß, kein schlechter Scherz, sondern er meinte es tatsächlich so. Er meinte, Linke können quasi par Definitionen nicht antisemitisch sein, denn links sein bedeutet ja schließlich für Gerechtigkeit, Gleichheit, friedvolles Miteinander und dergleichen einzutreten. Eine vor einigen Jahren schon von der Amadeo-Antoni-Stiftung herausgegebene Studie oder in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel Ich habe nichts gegen Juden, aber ... setzt sich mit den Perspektiven pädagogischer Arbeit gegen Antisemitismus auseinander. Die Autorinnen befragten hierzu 13- bis 19-jährige Jugendliche mit einem nicht-antisemitischen Selbstverständnis, also Jugendliche, die von sich selbst sagen würden, sie sind keine Antisemiten. Das eigentlich Überraschende an den Ergebnissen der Studie waren nicht unbedingt die 5-10% Jugendlichen mit manifest antisemitischen oder dezidiert antisemitischer Haltung, sondern die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung der Jugendlichen und den Ergebnissen der Gruppeninterviews. Die Forscherinnen kamen nämlich zum Ergebnis, dass, ich zitiere, die Unterscheidung zwischen antisemitischen und anti-antisemitischen Jugendlichen nicht haltbar sei, Zitat Ende. Also auch bei Jugendlichen antisemitische Denkmuster zu finden sind, die sich selbst als Nicht-Antisemiten bezeichnen. Ich habe das Beispiel gebracht, weil es hier darum ging, dass Einzelpersonen, dass Individuen für sich in Anspruch nehmen, nicht antisemitisch zu sein, aber es dennoch sind. Das Gleiche funktioniert eben auch nicht nur auf individueller Ebene, sondern auf Ebene sozialer Gruppen. Hier geht es speziell um politische Gruppen oder politische Strömungen, nämlich die Deutsche Linke. Auch wie das eingangs zitierte Beispiel Gerhard Zwerens, der behauptet hat, linke Antisemiten gibt es nicht, Gruppen von Menschen, in diesem Fall die Linke, dazu neigen, das eigene antisemitische Denken und Handeln zu leugnen, ist es dennoch existent und häufig auch äußerst evident. Dabei ist Antisemitismus in der Linken zu dem Zeitpunkt, als der Artikel von Zwerens erschien, 1976, bereits äußerst praktisch geboren. Am 9. November 1969, also am 31. Jahrestag der Novemberpogrome, platzierten die sogenannten Tupamaros West-Berlin eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus zu Berlin, die allerdings wegen eines Fehlers und nur wegen dieses Fehlers nicht detonierte. Anschließend wurde in der wahrscheinlich als Szene-Zeitschrift zu betitelnde Reihe Agit 883 ein Bekennerschreiben veröffentlicht und kurze Zeit später auch ein offener Brief des Kommune 1-Aktivisten Dieter Kunzelmann, sogenannte Brief aus Amman, der auch im Internet abrufbar ist. Hier ist eine Faksimilie des Ganzen. Kunzelmann, der die Deutsche Linke dazu aufforderte, endlich ihren Judenknacks, er hat das mit X geschrieben, den Judenknacks loszuwerden und sich einzugestehen, dass Israel ein faschistischer Staat sei. Um eine revolutionäre Praxis leben zu können, so Kunzelmann, sei es wichtig, die Vorherrschaft des Judenkomplexes in der Linken zu brechen. Einige Jahre später, 1976, entführten Mitglieder der PFLP und zwei Mitglieder der deutschen revolutionären Zellen eine Air France-Maschine, um mehrere Terroristen, darunter auch Mitglieder der RAF, freizupressen. Nach der Landung in Entebbe, Uganda, führte Wilfried Böse, Mitglied der bereits genannten revolutionären Zellen, mit seinen palästinensischen Kollegen eine Selektion jüdischer und nicht-jüdischer Geiseln durch, also jüdischer Geiseln durch. Für die Juden war so der Wille der Entführer der Tod bestimmt, wie schon lange und oft in der Geschichte. Zusammenfassend also bei der Annahme, Antisemitismus ist ein Phänomen der politischen Rechten, handelt es sich, wie auch in dem Ankündigungstext schon geschrieben, wie Hannah Arendt schon sehr früh bemerkte, um ein hartnäckiges Fehlurteil. Alle bisherigen Studien zum Antisemitismus haben nämlich gezeigt, dass antisemitisches Denken in der gesamten Gesellschaft verwurzelt ist, wenn auch mit anderen und unterschiedlichen Schwerpunkten, aber dazu später mehr. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel Vom Rand zur Mitte hat beispielsweise gezeigt, dass der durchschnittliche Grünen-Wähler ebenso antisemitisch denkt wie sein CDU-wählender Nachbar. Tatsächlich sind genau jene Formen des Antisemitismus, die meist als charakteristisch für den Antisemitismus in der Linken gesehen werden, häufig durchaus mehrheitsfähig. Und man könnte dem Historiker Dan Diener recht geben, der bereits vor mehr als 20 Jahren behauptet hatte, es gibt keinen linken Antisemitismus, klingt ähnlich wie Zwerens, aber da kommt noch was danach, es gibt keinen linken Antisemitismus, es gibt einen Antisemitismus sui generis, es gibt einen Antisemitismus in der Linken, wie es natürlich einen Antisemitismus in der Rechten gibt. Also er stellt fest, ja, es gibt Antisemitismus in der Linken, aber es gibt keinen speziell linken Antisemitismus. Und darum wird sich der Vortrag auch zu großen Teilen drehen, nämlich die Frage, was ist eigentlich das Linke an dem Antisemitismus in der Linken?
wenn Antisemitismus eine weit verbreitete gesellschaftliche Tatsache ist, dann findet er sich auch in der Linken. Das ist ein Befund, der zunächst äußerst plausibel klingt, und warum sollte denn irgendein Teil des politischen und gesellschaftlichen Spektrums denn davon ausgenommen sein? Doch Dieners Diagnose blendet meiner Meinung nach eine wichtige Frage aus, nämlich inwiefern bestimmte Interessenfelder, die die Linke nun mal vornehmlich besetzt, eine Affinität zu spezifischen antisemitischen Ideologien aufweist. Wenn beispielsweise die Grundlage des anti-israelischen Antisemitismus eine spezifisch linke Form des Anti-Imperialismus ist, oder wenn das Brandmarken Israels als faschistischen Staat einem vor allem in der Linken verbreiteten Faschismusverständnis entspringt, dann kann diese antisemitische Politik in dieser Hinsicht eben doch als etwas Linkes bezeichnet werden. Aber nun zu den Beispielen, beziehungsweise zunächst mal zu einem kurzen Prolog nochmal, bevor ich mit den eigentlichen Beispielen beginne. Nämlich dazu, wie charakteristisch es für den Antisemitismus ist und wie lange es auch schon für den Antisemitismus charakteristisch ist, dass er sich neuen politischen, gesellschaftlichen, sozialen Gegebenheiten sehr gut anzupassen weiß. Eines der für mich eindrücklichsten Beispiele ist, auch wenn es zugegebenermaßen schon 800 Jahre alt ist, das sogenannte Transsubstantiationsdogma, das 1215 beim vierten Laterankonzil eingeführt wurde. Auf dem Konzil unter Papst Innozenz III. Wurde nicht nur beschlossen, dass Juden besondere Kleidung zu tragen hatten und dass Christen nicht gemeinsam mit ihm an einem Tisch essen sollten, es wurde auch die Vorstellung, dass sich Brot und Wein beim Abendmahl wirklich, also tatsächlich und in echt und nicht nur symbolisch in Leib und Blut Christi verwandeln, zum neuen Dogma erhoben. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Juden und Juden vornehmlich als Christusmörder verteufelt. Und es hatte genau 75 Jahre gedauert, bis zum ersten Mal der Vorwurf gegen sie dann auch erhoben wurde, den Leib Christi auch in Hostienform zu schänden. Also man hatte 1215 eine ganz fundamentale Wende in der Kirche, in der Religion, und es hat nur, kann man sagen, 75 Jahre gedauert, bis diese Veränderung aufgenommen wurde in den damals noch christlichen Antijudaismus und diesen auch für mehrere Jahrhunderte dann intensiv prägte. Ich habe hier, ich war gerade in Barcelona, da war ich in einem Museum, wo viel alte Kirchenmalerei ausgestellt wurde. Da habe ich zufällig ein Gemälde gesehen, wo man dann sowas sieht, wie das damals in Kirchen verarbeitet wurde, in Kirchenmalerei, wie hier diese Hostie geschändet wird. Bis heute zeigte sich immer wieder, dass es dem Antisemitismus ein leichtes ist, in immer neue Gewänder zu schlüpfen. Er ist, so hat es Annetta Kahane mal passend gesagt, eine alte Tante, die gerne mal einen neuen Rouge auflegt. Es verwundert daher also kaum, dass auch die Gründung des jüdischen Staates Israel im Jahre 1948 zur Erweiterung dieses Repertoires antisemitischer Bilder und Denkstrukturen beigetragen hat. Der jüdische Staat Israel wurde, wie es Leon Poliakow, der Historiker, der die große Geschichte des Antisemitismus verfasst hat, bezeichnet hatte, binnen kürzester Zeit zum Juden unter den Staaten, mitsamt entsprechender dazugehöriger Sonderbehandlung. Stefan Krieger bezeichnete diese neue Konstellation einmal als geopolitische Reproduktion des Antisemitismus. Formulierung, die man sich meines Erachtens immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn es um dieses Thema geht. Dieser anti-israelische Antisemitismus oder zumindest Handlungen und Denkweisen, die mit ihm eng verknüpft sind, dieser drückt sich in verschiedenen Formen aus, von denen ich jetzt kurz einige darstellen möchte. Einmal etwas, was ich nach der Forschergruppe um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die ich nicht in allen Punkten unbedingt als Idealbeispiel für Antisemitismusforschung betrachte, aber in manchen Punkten eben, die auch sehr nützliche Ergebnisse produziert haben, hatte ich mich an die Bezeichnung des israelbezogenen Antisemitismus, beziehungsweise habe ich es auch einfach als antisemitische Projektion bezeichnet. Und diese Form des auf Israel bezogenen antisemitischen Ressentiments kann sich in zweierlei Richtungen ausdrücken. Einerseits ist es eben dann möglich, dass alle Juden, alle Jüdinnen und Juden auf der Welt für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden. Ein bekanntes Beispiel, wenn auch nicht unbedingt was der politisch Linken entstammt, ist Petra Roth, als nämlich Petra Roth als damalige Frankfurter Oberbürgermeisterin einen Brief an Ignaz Bubis vom Zentralrat der Juden in Deutschland schickte, beglückwünschte ihn zum Friedensprozess in seinem Land. Vielleicht auch bekannt, dass Bubis dann sich bedankt hat, zurückgeschrieben hat, dass ihm gar nicht bewusst gewesen sei, dass sich Hessen im Frieden befände. An Schlagfertigkeit kaum zu überbieten, aber es ist ein typisches Beispiel dafür, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden. Es gab auch in Berlin mehrere Übergriffe und Vorkommnisse, um nur ein Beispiel herauszugreifen, dass ein Mann mit, ich glaube, einer Eisenstange oder einem Knüppel oder so auf die neue Synagoge zugerannt ist, während das israelische Militär die Operation Gegossenes Blei durchgeführt hatte. Als ob die Menschen dort irgendwas damit zu tun gehabt hätten. Der heute, lang hat es gedauert, bis er diesen Ruf endlich zurecht hatte, der heute als notorische Freund des islamistischen Terrorismus bekannte Politiker der Linkspartei, Norman Pech, äußerte bereits in den 80er Jahren, das hatte damals auch Eike Geisel aufgegriffen, Verständnis dafür, dass man angesichts der israelischen Politik eine Abneigung gegen Jüdinnen und Juden entwickelt. Er schrieb in der Hamburger Lehrerzeitung, ich zitiere, Israel muss sich allerdings in der Tat fragen, ob seine Palästina-Politik nicht einem latenten Antisemitismus in Deutschland Nahrung gibt. Also hier haben wir eine Umkehr des Antisemitismus. Hier wird das Verhalten von nicht von Jüdinnen und Juden, aber da sind wir bei der politischen Reproduktion, der geopolitischen Reproduktion, sondern der jüdische Staat, das ist Verhalten des jüdischen Staates für den Anstieg an Antisemitismus oder überhaupt für die Existenz an Antisemitismus verantwortlich ist. Ein klassisches antisemitisches Denkmuster, die Täter-Opfer-Umkehr. Andererseits, hier haben wir jetzt Beispiele gehabt, dass Jüdinnen und Juden allesamt für die israelische Politik verantwortlich gemacht werden. Es gibt auch eben in die andere Richtung, nämlich dass israelische Politik als konkretes Ergebnis jüdischer Religion oder Kultur gesehen wird. Da hat sich auch ein Beispiel von vielen Werner Pirka hervorgetan, der damals in der Jungen Welt geschrieben hatte, ich zitiere, mit alttestamentarischer Härte geht Israel gegen die palästinensische Rebellion in den besetzten Gebieten vor. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist doch eine glatte Untertreibung. Für ein Auge 100 Augen, für einen Zahn 100 Zähne, lautet die Rechnung. Also nicht mal das Klassische, was man mittlerweile auch wissen könnte, Auge um Auge, Zahn um Zahn, als falsches Zitat oder an der falschen Stelle zumindest als Zitat, sondern auch die alttestamentarische Härte. Fand ich ganz besonders faszinierend, dass er wirklich hier das Alte Testament als Sinnstiften für israelische Politik dargestellt hat und sozusagen die israelische Politik unmittelbar aus religiösen Schriften des Judentums ableitet oder abzuleiten versucht. Pirka ist wie gesagt nicht alleine mit solchen Formulierungen, da gibt es zahlreiche andere. Bekannt ist zum Beispiel auch eine Äußerung von Oscar Lafontaine, der sich im Jahr 2001, damals zählte er noch zur politisch Linken, zumindest nach eigener Definition, einen Artikel in der Bild-Zeitung veröffentlicht hatte mit dem Titel »Wird es im Heiligen Land je Ruhe geben?« und sich diese Frage beantwortet hatte mit dem Kommentar, ich zitiere, »Noch regiert das Alte Testament, wer einen Menschen erschlägt, wird mit Tod bestraft, Leben für Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn.« Also auch Oscar Lafontaine war darum bemüht, israelische Politik unmittelbar aus dem Alten Testament zu erklären, was bei vielen anderen nicht-jüdischen Staaten bestimmt nicht der Fall gewesen wäre. Ein anderes Beispiel ist für mich die Relativierung des Holocaust durch hinkende Vergleiche. Ich habe es mal ein bisschen schnippisch als Vergleicheritis, Holocaust-Vergleicheritis hier bezeichnet. Und bei dieser nach links gewendeten These vom provozierten Antisemitismus scheint es sich zwar bei einer oberflächlichen Betrachtung lediglich um den recycelten Ladenhüter des antisemitischen Ressentiments zu handeln, demzufolge das antijüdische Denken ein Akt der Notwehr ist. Doch als Nebenprodukt ist aus dieser Form der Geschichtsbewältigung eine gänzlich neue Idee hervorgegangen, deren Einzug in das Arsenal der traditionellen Begründungen für den Antisemitismus erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts möglich wurde, nämlich der jüdische Faschismus. Weil wir beim nächsten Punkt angekommen wären, den ich zum Verhältnis deutscher Linker zu Israel anmerken möchte. Die NS-vergleichende Israel-Kritik nämlich. Sie ermöglicht es, die ganz normale Sonderbehandlung alles Jüdischen auch heute noch fortsetzen zu können, diesmal allerdings als Antifaschist. Unter antifaschistischen Vorzeichen und ich erinnere nochmal an die Eingangszitate, das hat natürlich auch mit dem blütenreinen Gewissen. Beispiel hat jeder von uns bestimmt schon mal gesehen oder gehört, zumindest erzählt bekommen. Plakate auf sogenannten Friedensdemos, beispielsweise auf denen Parolen zu lesen sind wie Stopp den Holocaust an den Palästinensern oder Der Geist von Auschwitz schwebt über Palästina, auf denen von Endlösung oder Vernichtungskrieg die Rede war oder Sharon bzw. Olmert mit Hitlerbärtchen abgebildet wurden. Hier ist ein Beispiel, es war auch während der Operation gegossenes Blei, eine Friedensdemonstration. Auf dem Schild ist zu lesen, ich hoffe, man kann es noch überlesen, Stopp deinen Holocaust, Israel. Es gibt auch hier zahllose Beispiele, wie solche Vergleiche und somit eine Relativierung des Holocaust aussehen können. Ein aktuelleres Beispiel sind die Übergriffe bei der Vorführung des Films Warum Israel von Claude Lanzmann in Hamburg, als auch von den anwesenden antisemitischen Gegnerinnen und Gegnern dieser Filmvorführung von Vernichtungskrieg geschwafelt wurde, die Anwesenden als zionistische Faschisten und Nazis beschimpft worden sind und, das passt jetzt nicht zum Thema, auch als Judenschweine tituliert worden sind. Anderes Beispiel bei einer Tagung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Titel Eine Zukunft für Palästina, die vor 2 Jahren, oder vielleicht 3 Jahren, ich hoffe, man hat nicht aufgeschrieben, in Berlin stattfand, bemühte sich Wolfgang Gerke, das Bild des kleinen jüdischen Jungen im Warschauer Ghetto zu reproduzieren, der vor den Gewehrläufen der SS steht, nur um anschließend dann anzumerken, ich zitiere, das Erschreckende sind die heutigen Bilder von palästinensischen Jungen vor anderen Gewehrläufen. Jetzt hier zwei Karikaturen, die rechte vom auch notorisch bekannten anti-israelischen Antisemiten Latuf. Das ist eine Karikatur. Achso, es steht hier, also es ist dieses Schild Wohngebiet der Juden, betreten verboten. Es soll auch eine Szene aus dem Warschauer Ghetto sein. Der Junge mit einem gelben Stern am Revers sagt, I am Palestinian. Und ich glaube, das andere Bild ist Anne Frank, falls sie nicht erkannt werden sollte, ist wahrscheinlich auch selbsterklärend. Das sind auch Motive, die von deutschen Linken auf Flugblättern verwendet worden sind. Anderes Beispiel, ein etwas aktuelleres nochmal, das vielleicht auch bekannt ist oder sogar wahrscheinlich bekannt sein dürfte, nämlich eine PDF-Datei auf der Homepage der Duisburger Linken. Man hat hier eine Verquickung von einem Davidstern mit einem Hakenkreuz, die so in eins verschmolzen sind. Also auch hier hat man wieder einen jüdischen Faschismus, jüdischen Narzissmus, zionistischen wahrscheinlich, dann ist es so gemeint. Und auch hier wird wieder jüdisches oder israelisches Verhalten mit dem der Nazis gleichgesetzt und parallelisiert. Die Geschichte ist, wie gesagt, wahrscheinlich bekannt. Es will natürlich keine gewesen sein. Irgendwie war das auf einmal auf der Homepage in Anbetracht dessen, dass der Duisburger linken Politiker Hermann Dierkes aber auch bekannt ist als notorischer Israel-Hasser, der vom läppischen Existenzrecht Israels sprach, ist natürlich, kann man sich schon die Frage stellen, inwiefern es glaubwürdig ist, das so ganz abzustreiten. Eines meiner Lieblingsbeispiele, man sehe mir die Formulierung nach, weil es ein bisschen zynisch vielleicht klingt, ist aus der Zeitschrift Rotfuchs. Ein Artikel von einem Hans Horn mit dem Titel Stolpersteine auch für Palästinenser? Fragezeichen. Und Hans Horn schrieb da, ich zitiere, jüngst erlebte die Welt, dass der Staat Israel alle Zugänge zum Gazastreifen geschlossen hat. Waren des täglichen Bedarfs für die Palästinenser blieben aus. Vielleicht Hülsenfrüchte, Kakao und Marzipanhaltige Erzeugnisse, Rotkohl, Blumenkohl, Rosenkohl, Schwarzwurzeln, Käse, Kondensmilch, Roggenbrot. Auch der Stromausfall hatte Israel durch die Blockade bewirkt. War das im Warschauer Ghetto nicht ebenso? Seit 40 Jahren sind die palästinensischen Bürger für Tel Aviv freiwillig, wie die Juden unter Hitler. Also es ist, ich möchte nicht sagen, es ist tragikomisch, weil irgendwie bleibt einem die Komik natürlich im Halse stecken, aber es ist zumindest äußerst absurd, als ob das Warschauer Ghetto, als ob die sogenannte Judenpolitik im Nationalsozialismus daraus bestand, ihnen Marzipan und Rosenkohl vorzuenthalten. Also auch hier hat man eine äußerst unappetitliche und gefährliche Parallelisierung der Gegenwart mit der Geschichte unter umgekehrten Vorzeichen. Und auch hier führt das Ganze letzten Endes zu einer Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen an den europäischen Jüdinnen und Juden. Dass man sich als linker Antifaschist gegen das nunmehr braun angestrichene faschistische Gebilde Israel wehren muss, wird in so einer Perspektive quasi zur Selbstverständlichkeit und zur Pflicht. In der westdeutschen Linken lassen sich von der linken Sozialdemokratie über autonome und K-Gruppen bis hin zu klassischen Anti-Imperialisten Äußerungen und teilweise eben auch Aktionen, Handlungen, wie gesagt, ich erinnere an Hamburg und B5 vorfinden, die Differenzierung zwischen dem angeblich unschuldigen und guten Antizionismus und dem verpönten Antisemitismus als überflüssig erscheinen lassen. Einige deutsche Linke, die zwar ohne fundierte Definition des deutschen Nationalsozialismus auskommen, dafür aber mit einem umso größeren Tatendrang ausgestattet sind, verzichten großzügig auf das deutsche Patent am Holocaust. Die Entnazifizierung der Deutschen folgte demzufolge mit kurzer Verspätung die Nazifizierung Israels, des jüdischen Staates, der nunmehr zum faschistischen Staat gemacht wurde. Die Frage, wie man eigentlich einen Holocaust los wird, diese konnte nun endlich beantwortet werden. Denn so die Rechnung, wenn der jüdische Staat sich heute ebenso verhält, wie es das nationalsozialistische Deutschland damals getan hat, dann befindet man sich ja irgendwie eigentlich moralisch wieder auf gleicher Augenhöhe. Die Argumentation ist ein Beitrag zu dem, was der bereits mehrmals genannte Eike Geisel als Wiedergutwerdung der Deutschen bezeichnet hat, nämlich ein Akt der Umschuldung, der auf ausgeglichene Bilanzen hinausläuft. Die antisemitische Projektion auf den jüdischen Staat, die auf eine Banalisierung des Holocaust hinausläuft, stellt somit eine Taktik dar, die als Entlastungsantisemitismus bezeichnet wird. Es gibt hier das bekannte Zitat von Zvi Rex, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, um genau auch die Spezifika des postnazistischen Antisemitismus in Deutschland fassen zu können. Britische Historikerin Deborah Livstedt, die ist vor allem bekannt als Sachverständige im Prozess gegen den Holocaust-Leugner David Irving, der sehr lange und mediale Aufmerksamkeit genießende Prozess war, die hatte mal solche Formationen der Geschichtsklitterung als Softcore-Holocaust-Denial, also Softcore-Holocaust-Leugnung bezeichnet, weil hier zwar nicht die Existenz der Gaskammern in Auschwitz geleugnet wird, aber dennoch Qualität und Quantität des Massenmordes an den europäischen Juden durch hinkende Vergleiche relativiert werden. Ja, die Mavi Marmara muss natürlich irgendwie auch dran kommen. Ich habe schon ein leichtes Kichern gehört, weil es einfach auch ein ganz prägendes Erlebnis war für die letzten Jahre, war ja im letzten Jahr, aber ich denke, das ist in den letzten Jahren eines der zentralsten Erlebnisse gewesen. Es gab aber auch noch viele andere kleine Beispiele, wie deutsche Linke mit terroristischen Feinden Israels zusammenarbeiten oder zumindest deren Antisemitismus kleinzureden versuchen. an einer beispielsweise, wie es damals in der Ankündigung hieß, kurdischen Kundgebung gegen die Militäroperation gegossenes Blei vor dem Neuköllner Rathaus, war auch eine bekannte Berliner Antifa-Gruppe, es ist die mit den vier Buchstaben, beteiligt. Und als ein sehr öffentlichkeits- und medienaffiner Vertreter dieser Gruppe gerade auf dem Rednerpult stand, fing die Menge an, eine gefühlte Ewigkeit, ich fand es ganz schrecklich, scheiß Juden zu skandieren. Die haben das dann auch sehr lange weitergeführt, die Polizei hat sich auch nicht bemüßigt gefühlt einzugreifen, hat auf den Hinweis dann auch damit reagiert, das sei nicht Volksverhetzung, weil die Juden seien ja eine Religion und kein Volk, aber das nur am Rande. Empörend fand ich, ein Skandal fand ich, dass besagter Vertreter dieser Berliner Antifa-Gruppe zwar besänftigend eingewirkt hat auf die Menge und gemeint hat, ja, sie sollen sich doch zurückhalten, aber ja, das war es dann auch schon. Das ist für mich auch so eine typische Reaktion, vielleicht unbedingt ganz typisch, weil es wirklich ein sehr extremes Erlebnis war, nämlich, dass der Antisemitismus der Koalitionspartner einfach kleingeredet wird, ignoriert wird, als emotionaler Ausbruch dargestellt wird oder man einfach allgemein so tut, als wäre nichts gewesen oder als wäre alles halb so schlimm. Die mangelnde Abgrenzung von solchen antisemitischen Terrorgruppen oder wie hier ganz konkret von antisemitischen Vorkommnissen ist einer meiner zentralsten Kritikpunkte an dem Verhältnis eines nicht kleinen Teils der deutschen Linken, muss ich vielleicht differenzierenderweise sagen, eines Verhältnisses dieses Teils der Linken zu Israel. Sicher lässt sich darüber streiten, ob man es bereits an sich als antisemitisch bezeichnen soll und kann, wenn Menschen auf Friedensdemos mitlaufen, bei denen eben auch Fahnen der Hamas gezeigt werden, wenn also nicht direkte Unterstützung, sondern mangelnde Abgrenzung das Problem ist. Aber um solche Fragen des Labeling soll es hier auch heute gar nicht gehen, sondern darum, Probleme aufzuzeigen, die innerhalb der Linken in Bezug auf Israel existieren. Ja, ein weiteres Beispiel, das ich hier auch schon geöffnet hatte, die Mavi Marmara. Am 25. Mai letzten Jahres verließen vier Schiffe den Hafen des griechischen Piräus mit dem Ziel Gazastreifen. Und eins von diesen vier Schiffen war eben die Mavi Marmara. Man sieht hier die Vorbereitungen, man sieht hier auch, oder wahrscheinlich seht ihr es nicht ganz klein in grün, das ist ein Rednerpult der IHH, eine Organisation, die das Ganze mit organisiert hatte. Mit an Bord der Mavi Marmara sind mehrere Deutsche, die sich selbst als Friedensaktivisten bezeichnen, unter ihnen die linken Politiker Norman Pech, Annette Groth und Inge Höger. Ebenfalls mit an Bord sind 50 Mitglieder internationaler Terrornetzwerke. Einige von ihnen, darunter auch solche, die später getötet wurden, haben vor dem Aufbruch ihrer Familien mitgeteilt, dass sie als Märtyrer sterben wollen. Der Konvoi wurde maßgeblich von der türkischen Organisation IHH organisiert. Hier ist er nochmal. Einer Gruppe, die sich als Friedensorganisation darstellt, in Wirklichkeit aber weitaus unfriedlichere Absichten hat und antisemitische, anti-israelische Terrorgruppen wie die Hamas unterstützt. Das Ziel der Aktion war, das gab damals auch ein IHH-Sprecher unumwunden zu, nicht etwa humanitärer Natur, sondern man wollte Israel vor der Weltöffentlichkeit vorführen. Beim Auslaufen des Schiffes skandierten die Beteiligten Kaiber, Kaiber, ja, Yahud, ungefähr übersetzt mit Jude, Jude, oh höre oder so ähnlich. Sie beziehen sich damit auf die Ortschaft Kaiber nahe Medina, aus der die Truppen Mohammeds im 7. Jahrhundert sämtliche Juden vertrieben hatten. Also wurde ist eine Parole, die man übrigens auch auf Demonstrationen deutscher Islamistinnen und Islamisten sehr, sehr häufig hört. Kaiber, Kaiber, ja, ja, gut. Also hier wird an historische Vorkommnisse angeknüpft. Wenige Tage nach dem Auslaufen des Schiffes kam es zu dem tatsächlich tragischen Zwischenfall, ich meine es ohne jedwede Bösartigkeit, bei dem 9 Menschen zu Tode kamen. Mehrmals wurde die Flotte von israelischer Seite dazu aufgefordert, abzudrehen. Von einem der Schiffe wurde ihnen dann per Funk mitgeteilt, geht doch zurück nach Auschwitz. Bei der Erstürmung der Schiffe werden die israelischen Soldaten dann auf der Mavi Marmara von Teilen der angeblich humanitären Reisegruppe angegriffen. Es fallen Schüsse, 9 Menschen sind am Schluss tot, zahlreiche andere verwundet. Selbst wenn die deutschen Politiker zur Zeit der Abreise nicht von ihren Mitreisenden wussten, was nicht nur zweifelhaft, sondern auch äußerst fahrlässig wäre. Spätestens in den Tagen nach dem Zwischenfall waren die näheren Umstände bereits weitestgehend bekannt und auch nicht weiter zu leugnen. Trotzdem rückten und rücken sie auch heute nicht von ihrer Position ab, sprechen weiterhin von friedlichen Aktivisten, die auf humanitärer Mission unterwegs gewesen seien und vom israelischen Militär quasi grundlos ermordet worden sind. Zeitgleich fanden überall auf der Welt Demonstrationen statt, auf denen Israel einseitig verurteilt wurde, als faschistischer Staat beschimpft wird. Nicht selten, zum Beispiel auch hier in Berlin, wehen dabei Fahnen linker Organisationen, beispielsweise bestimmte Antifa-Gruppen, Seite an Seite mit Fahnen der antisemitischen und terroristischen Hamas und anderer Organisationen. Das hier war in Neukölln in der Nähe vom Hermannplatz bei einer Demonstration, auch wenige Tage nach dem Zwischenfall auf dem Avi Marmara. Auch hier hat man die grüne Fahne und im Hintergrund die Antifa-Fahne.
Steht auf dem Transport?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Für ein Rückkehrrecht aller palästinensischer Flüchtlinge, für gleiche Rechte aller in Israel, für das Ende der Besatzung in Palästina, Schluss mit Zionismus, glaube ich, stand da unten. Ja, sich selbst als Friedensaktivistin und Friedensaktivisten zu sehen, gleichzeitig jedoch antisemitische Terrorgruppen wie Hamas oder Hisbollah zu unterstützen, das mag zwar ziemlich paradox klingen, scheint aber gängige Praxis zu sein und die entsprechenden Personen und Gruppen auch nicht in größere Gewissenkonflikte zu stürzen. Und vor allem jedes Mal, wenn Israels Militär aktiv wird, kann man solche Dinge auch beobachten. Die Unterstützung und Duldung eines mörderischen Antisemitismus bei gleichzeitig blütenreinem Gewissen, man ist ja schließlich für den Frieden und das Gute in der Welt, ist ideologischer Ausfluss dessen, was als neuer Antisemitismus bezeichnet werden kann. Ein Antisemitismus also, der um die Ecke argumentiert, nicht mehr von Juden, sondern von Zionisten spricht und den jüdischen Staat Israel zum Juden unter den Staaten macht. Aber, und sollte man vielleicht auch mal dann erklärt haben, mit wem machen sich die Leute denn überhaupt gemein? Einfach mal um die Frage zu beantworten, kann man ausblenden, was es an Antisemitismus in den entsprechenden Gruppierungen gibt, die unterstützt werden. Ich habe hier, da muss ich wieder dazu sagen, wenn ihr euch länger mit dem Thema beschäftigt, werdet ihr viel von dem schon kennen, einen Auszug aus der Charta der Hamas. Ich lese es einfach mal vor. Hamas ist eines der Glieder in der Kette des Dschihad, die sich der zionistischen Invasion entgegenstellt. Dieser Dschihad verbindet sich mit dem Impuls des Märtyrers Itz ad-Din al-Qassam und seinen Brüdern in der Muslimbruderschaft, die den Heiligen Krieg von 1936 führten. Der Prophet, Allah und Frieden Allah sei mit ihm, erklärte: Die Zeit wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten, bevor sich nicht die Juden hinter Felsen und Bäumen verstecken, welche ausrufen: O Muslim, da ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn. Abgesehen davon, dass es natürlich sehr pathostriefend ist, aber das ist keine politische Kritik. Vielleicht kurzer Hinweis: Al-Qassam, auf den man sich hier bezieht, der Name taucht auch in den Qassam-Raketen auf. Al-Qassam wurde 1935 von Polizisten der britischen Mandatsmacht getötet auf der Flucht. Er hatte davor 8 jüdische Zivilisten ermordet. Also auch hier in Bezug auf den mörderischen Antisemitismus.
Ja, was ist mit dem Heiligen Krieg von 1936 gemeint?
Komme ich ganz gleich. Ich habe das hier auch extra unterstrichen, weil es genau der Punkt ist, auf den ich zu sprechen komme. Ich habe hier 2, ehrlich gesagt, nicht wirklich aussagekräftige Abbildungen gefunden von antisemitischen, ich sag's mal, Ausschreitungen im Nahen Osten, die es gegeben hatte, eben lange bevor Israel überhaupt existierte. Man hat hier auf der linken Seite Ausschreitungen in Jaffa von 1921, deren Ergebnis 41 getötete jüdische Zivilistinnen und Zivilisten waren, viele von ihnen Frauen und Kinder. Man hatte das Hebron-Massaker 1929, bei dem 67 Zivilistinnen und Zivilisten getötet wurden, auch hier wieder viele Frauen und Kinder. der Großmufti von Jerusalem, Al-Husseini, stachelte damals die Menge an. Es gab davor Gerüchte, Juden hätten Araber aus Blutdurst gegründet. Da wurde angeknüpft an, und darauf komme ich auch zu sprechen, europäische Traditionen des christlichen Antijudaismus. Was man 1936 gemeint war, ist der sogenannte arabische Aufstand in den Jahren von 1936 bis 1939, als eben Mitglieder der Muslimbruderschaft und andere frühe Islamisten mit Hakenkreuzfahnen und deutschen Gruß durch die Straßen gingen, auch von Al-Husseini angeführt worden sind und hunderte Menschen, hunderte Zivilisten getötet wurden. Allein in der Stadt Tiberias waren dabei 11 von 19 getöteten Menschen Kinder. Das ist der Bezug, also das ist der Bezugspunkt für die Charta der Hamas, das ist der Bezugspunkt für die Muslimbruderschaft, das ist der Bezugspunkt für viele andere antisemitische, islamistische Terrororganisationen im Nahen und Mittleren Osten. Dieser sogenannte arabische Aufstand, der nichts weiter war als ein antijüdisches Pogrom. Nochmal der Hinweis, es gab damals noch kein Israel. Wenn sich also Hamas und andere auf diese Geschichte beziehen, auf Al-Qassam beziehen, auf den arabischen Aufstand beziehen, auf andere antisemitische Ausschreitungen beziehen, dann kann es nur ein Indiz dafür sein, dass es auch ihnen im Endeffekt nicht um Israel geht, sondern um Jüdinnen und Juden. Man hat hier, und ich habe bewusst auf das Bild verzichtet, das sehr bekannt ist, von dem Treffen von Al-Husseini und Adolf Hitler. Ich habe deshalb darauf verzichtet, weil es mir zu plakativ ist, weil so getan wird, als wären das die engsten Koalitionspartner gewesen, und davon kann im Endeffekt auch nicht wirklich die Rede sein. Ich habe hier aber eine arabische Ausgabe von Mein Kampf mal zur Illustration verwendet. War vor einigen Jahren noch in den Top 10 der Bestsellerliste in den palästinensischen Gebieten. Und ich habe es deshalb gewählt, um zu zeigen, der Antisemitismus, mit dem man es hier zu tun hat, hat seinen Ursprung im europäischen Antisemitismus. Es gibt auch die Formulierung, es ist ein islamisierter Antisemitismus. Nichtsdestotrotz, der Ursprung ist der europäische Antisemitismus, der eben mit Versatzstücken religiöser Weltanschauung und Ideologie vermengt und entsprechend den Gegebenheiten angepasst wird.
Wie kommst du darauf, dass es europäisch seine Wurzeln in Europa hat?
Na, es gibt da tatsächlich mehrere verschiedene Thesen. Es gibt eben Personen, die hervorheben, dass es bereits in den religiösen Schriften des Islam eine Judenfeindschaft gibt und dass man da quasi eine Linie zum modernen Antisemitismus ziehen könne. Das ist eine These, die ich für lückenhaft halte. Ich glaube, da fehlt ganz viel, um so eine lineare Entwicklung behaupten zu können. Und es gibt eben auch eben die Hinweise darauf, tatsächlich über die Kontakte nach Deutschland. Matthias Künzler hatte darüber auch sehr viel geschrieben, dass es ein Export war Europas, der europäischen Kolonialmacht, ja auch britischen Mandatsmacht in den Nahen Osten. Und es findet sich eben, da komme ich mit dem nächsten Punkt dazu, wenn danach noch Fragen sind, kannst du gerne nochmal zwischenrufen. Es gibt eben auch viele Punkte in der Charta der Hamas und anderen Schriften des Islamismus, aus denen man wirklich diesen europäischen Ursprung auch sehr schön herauslesen kann. Also hier eben auch nochmal die Charta der Hamas mit einer Passage, die folgendermaßen lautet: Die Feinde häuften einen riesigen und einflussreichen materiellen Wohlstand an, der sie in die Lage versetzte, ihren Traum umzusetzen. Dieser Reichtum erlaubte es ihnen, die Kontrolle über die Weltmedien, wie zum Beispiel Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Verlagshäuser, TV-Sender und weitere Dinge dieser Art zu übernehmen. Juden waren die Hintermänner der französischen und der kommunistischen Revolution. Sie nutzten das Geld, um geheime Organisationen rund um die Welt zu gründen, um Gesellschaften zu zerstören und zionistische Absichten durchzusetzen. Niemand hat widersprochen, dass die Juden den Ersten Weltkrieg ausgelöst haben. Sie verursachten auch den Zweiten Weltkrieg, indem sie durch Handel und mit Kriegsmaterial ungeheuer verdient und die Gründung des Staates Israel vorbereitet haben. Im Endeffekt hat man hier wirklich alles drin, was den modernen, bürgerlichen, europäischen Antisemitismus ausmacht. Man hat Bezug zur bürgerlichen Gesellschaft drin, man hat den Kommunismus drin, man hat die Protokolle der Reisen von Zion in so ziemlich jeder Zeile dran, man hat Geheimbünde drin, man hat Geld drin, man hat weltumspannende Netzwerke drin und so weiter und so fort. Also das ist für mich das deutlichste Beispiel dafür, dass es eben eine europäische Variante des Antisemitismus ist, oder ein europäischer Antisemitismus ist, der in eine lokale Variante übersetzt worden ist.
Gericht jetzt das zweite Mal reparabel ist. Ist natürlich ein hartes Indiz in Richtung deiner These, aber würde mir jetzt nicht reichen, um die These als solches wirklich zu untermauern. Man könnte ja auch, ich weiß nicht darüber Bescheid, ja, aber ich könnte jetzt auch die als Frage formuliert, die Gegenthese aufbauen, dass ich sage, den Antisemitismus, oder es gab schon vorher gegen Juden gerichteten Antisemitismus in einer islamischen oder palästinensischen Bewegung, oder wie ich das jetzt auch nennen will. Und die haben dann eben nur Bezugspunkte, die eben aus Europa kamen, dann in ihr eigenes Bild eingebaut. Ja, das ließe sich unterstützen, auch mit diesem Zitat.
Ließe sich tatsächlich unterstützen, aber ich glaube, da gibt es einfach eine Geschichte des Antisemitismus im Islam, die dem Ganzen widersprechen könnte und würde. Nämlich einfach, dass der Antisemitismus im Islam oder der, wenn man dann das religiös motivierte hervorheben möchte, der Antijudaismus eben über Jahrhunderte oder ja eigentlich ein Jahrtausend keine Rolle gespielt hat. Ja, natürlich, in den Schriften ist er zu finden. Ja, diese Schriften und diese Dokumente oder diese Passagen aus den Schriften werden heute auch aktiviert, um entsprechend Ideologie zu unterstützen. Aber sie hatten keinerlei, anders als im Christentum, im christlichen Antijudaismus, hatten sie im Islam keinerlei Relevanz über Jahrhunderte hinweg. Also ich weiß nicht, ob das dich zufriedenstellt. Vielleicht könnten wir dann einfach danach nochmal drauf eingehen, wenn es für dich in Ordnung ist.
Eigentlich ein Problem. Also du hast zuletzt gesagt, dass Antisemitismus religiöser Art, islamistischer Art, schon im Koran existiert hat, bevor wir auch mit Hitler uns begegnet haben, dieses Faschist von 99. Also ich habe ein Problem, warum du unbedingt bei deiner Diskussion dich fixieren willst, dass diese Art von Antisemitismus im Islam, das auch Israel vernichten will, die gesamte Juden auf diese Erde vernichten will, warum du unbedingt auf europäische Prägung konzentrieren willst, das verstehe ich nicht. Weil du, es besteht eine Gefahr, dass auch so eine Art von Antisemitismus, das auf religiöser Basis, nicht weltlicher Basis, sich gründet, dass auch die Gefahren herunterspielt. Das ist etwas, meine Kritik an deine, also letzt ausgeführte These.
Ich glaube, was ich einfach betonen wollte, ist, dass es moderner bürgerlicher Antisemitismus ist und kein religiöser Antijudaismus. Es ist ein Antisemitismus, der mit bürgerlicher Gesellschaft zu tun hat, der mit Kapitalismus zu tun hat und der natürlich auch sich religiöser oder Passagen aus religiösen Schriften bedient, aber der eben kein religiöser Antijudaismus mehr ist. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist mehr oder weniger ein Einschub in das Ganze, wir bewegen uns auch schon aufs Ende des Vortrages zu, dann können wir gerne die Diskussion nochmal aufnehmen, was überhaupt als eine Definition zum Antisemitismus in der Linken gibt, oder beziehungsweise zum israelbezogenen oder anti-israelischen Antisemitismus, nicht zum Antisemitismus in der Linken. Es gibt da, muss ich sagen, leider nur sehr vorsichtige und zurückhaltende Definitionen, die meiner Meinung nach ganz, ganz große Lücken aufweisen, die aber im Moment die einzigen sind, die wir haben. Ich war sehr gespannt, als die viel zitierte und im Vorfeld schon sehr in den Medien aufgegriffene Studie von Salzborn und Vogt herauskam, welche Definition sie verwenden für den anti-israelischen Antisemitismus, waren erstaunt festzustellen, dass sie sich auch genau bei dem bedient haben, was es eben bisher gibt, auch mit dem Hinweis, dass es nicht ausreichend ist, aber das Einzige, was wir haben. Es sind vor allem drei Definitionen, die sehr häufig auftauchen. Die eine stammt von Nathan Sharansky, nämlich der sogenannte Antisemitismus in 3D. Der hat die Frage beantwortet, ab wann Kritik an Israel keine Kritik an Israel mehr ist, sondern Antisemitismus damit, dass es dann antisemitisch wird, wenn eines dieser Ds erfüllt wird. Das erste D ist der Dämonisierungstest. wenn der jüdische Staat dämonisiert wird, Israels Handeln ohne jedes Maß dargestellt wird, Vergleiche zwischen Israelis und Nazis und palästinensischen Flüchtlingslagern und Auschwitz gezogen werden, dann ist es Antisemitismus, keine legitime Kritik an Israel. Zweite Idee ist der Test auf doppelte Standards. Wenn Kritik selektiv auf Israel angewendet wird, wenn alleine Israel von der UNO wegen Menschenrechtsverletzungen herausgestellt wird, während das Verhalten bekannter und wichtiger Verletzer wie China, Iran, Kuba und Syrien ignoriert wird, wenn Israels Magen David Adom als einziger der Ambulanzdienste der Welt die Aufnahme ins internationale Rote Kreuz verweigert wird, dann ist das Antisemitismus. Übrigens jetzt alles Zitat Scharansky. Das dritte D ist der Delegitimierungstest. Wenn Israel das fundamentale Recht auf Existenz in Abrede gestellt wird als einzigem Volk auf der Welt, dann ist auch das Antisemitismus. Eine andere Definition ist von Andreas Zick und Beate Küpper, die eine Langzeitstudie zu rechtsextremen Einstellungen, würde es wahrscheinlich nennen, in Deutschland machen. Zick und Küpper haben geschrieben, ich zitiere, antisemitisch ist die Kritik an Israel dann, wenn sie das Existenzrecht Israels und sein Recht auf Selbstverteidigung aberkennt, mit antisemitischen Stereotypen arbeitet, doppelte Standards an Israel anlegt oder Jüdinnen und Juden in Generalhaftung für israelische Politik nimmt. Ja, auch hier ist vieles ähnlich dem Scharansky 3D-Test. Und auch vieles, was wirklich Gemeinplätze sind und sich in ganz vielen anderen Definitionen wiederfinden, wie zum Beispiel in der Arbeitsdefinition der European Union Monitoring Commission, beziehungsweise heißt sie, glaube ich, seit einiger Zeit Fundamental Rights Agency, FDA. Im Endeffekt sind die meisten Punkte in anderen Definitionen schon drin gewesen. Was die dann noch zusätzlich geschrieben hatten, ist, es ist antisemitisch, wenn man zur Charakterisierung Israels oder die Israelis Symbole und Bilder des klassischen Antisemitismus wie den Vorwurf, Juden hätten Jesus getötet oder Blutsbeschuldigung verwendet und es ist antisemitisch, wenn man die heutige Politik Israels mit der Politik der Nazis vergleicht oder gar gleichsetzt. Nun nochmal zur eingangs gestellten Frage, was eigentlich links am linken Antisemitismus ist, wo es eben verschiedene Ansichten dazu gibt. Ich hatte bereits die Studie zu sogenannten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erwähnt. Die hatte sich auch der, wie sie es nennen, antisemitischen Israel-Kritik zugewandt. Vielleicht ganz allgemein der Vollständigkeit halber ist es das Bild, das sich ergibt, man hat hier rechts immer die Zustimmungswerte zu einer der Facetten, wir haben insgesamt 7 Facetten abgefragt. Man hat hier beim traditionellen Antisemitismus das klassische Fünftel der deutschen Bevölkerung, die zustimmen, beispielsweise Aussagen, die Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss. Man hat einen sekundären Antisemitismus als deutsche Spezialität, der Zustimmungen von der Hälfte bis zu 2/3, je nach Frage, die gestellt wird, hat. Beispielsweise bei der Frage, ich ärgere mich darüber, dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden oder ich bin es leid, immer wieder von den deutschen Verbrechen an den Juden zu hören. Das nur der Vollständigkeit halber. Wie gesagt, wurden auch Items zum Thema Israel bezogenem anti-israelischen Antisemitismus abgefragt. 38% der Befragten wiesen demnach einen Israel bezogenen Antisemitismus auf, stimmten also beispielsweise der Aussage zu, bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. Ganz ähnliches Beispiel hatte ich hier auch schon. Ca. 57% stimmten Aussagen aus dem Bereich der NS-vergleichenden Israel-Kritik zu, beispielsweise, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Auch hier hatte ich zahlreiche Beispiele präsentiert, die genau in diese Richtung auch gehen. Die im Vortrag vorgestellten Formen des Antisemitismus sind also in der gesamten deutschen Gesellschaft weit verbreitet. Die NS-vergleichende Israel-Kritik ist mit 57% Zustimmung sogar mehrheitsfähig. Wenn aber teilweise über die Hälfte der deutschen Bevölkerung solchen Aussagen zustimmt, ist es denn dann noch angemessen, diese Form des Antisemitismus als etwas spezifisch Linkes zu bezeichnen? Das Spektrum ist groß. Im letzten Jahr, nicht im letzten Jahr, sondern vor ein paar Jahren reisten deutsche Bischöfe ins Heilige Land. Der Eichstecker Bischof Gregor Maria Hanke verglich vor Ort die Situation in den palästinensischen Gebieten mit dem Holocaust, ganz ähnlich wie es auch Wolfgang Gerke in den Räumen der Rosa-Luxemburg-Stiftung getan hatte. Ein weiteres Beispiel, auch deutsche Nazis vergleichen Israels Politik mit dem Holocaust, mit dem Nationalsozialismus. Auf der einschlägig bekannten Homepage Freier Widerstand stand beispielsweise im Jahre 2006 ein Artikel über eine ihre Demonstration gegen den israelischen Libanon-Feldzug und der war betitelt Proteste gegen Israels Bombenholocaust. Also Bombenholocaust wird nicht nur in Bezug auf Dresden herbei halluziniert, sondern auch als Teil israelischer Politik bezeichnet. Antisemitische Israel-Kritik ist also ein Allgemeingut geworden. Meiner Meinung nach handelt es sich beim Antisemitismus um eine Art Selbstbedienungsladen. Viele verschiedene Variationen, sowohl moderne wie auch Antiquitäten, liegen in der Auslage. Je nach Neigung und Vorliebe kann sich jeder nach seinen Wünschen eine Auswahl zusammenstellen. Dass der fundamentalistische Christ eher auf die Marke Christusmörder setzt, sein strammer deutscher rechter Kollege jedoch auf das Produkt jüdischer Volksversetzter schwört, ist dabei kaum verwunderlich, sondern äußerst naheliegend. Und so kommt es natürlich auch, dass antikapitalistische Linke den jüdischen Kapitalisten und ihre antiimperialistischen Genossinnen und Genossen den israelischen Faschismus in ihren Einkaufskorb legen. Sicher, zu Hause angekommen, wird das Mitgenommene ganz individuell seiner Verwertung zugeführt. An sich handelt es sich aber dabei immer noch um das alte Produkt. Damit möchte ich den Antisemitismus der Linken keineswegs relativieren, sondern eher im Gegenteil. Linke Antisemiten entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als ganz ordinäre Antisemiten, wie eben viele andere auch. Das war es dann auch schon. Hier noch ein auch kaum vermeidbares Zitat von Jean-Marie über den Antizionismus als Antisemitismus, der im Antizionismus läge wie das Gewitter in der Wolke. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde vorschlagen, vielleicht könnten wir zuerst inhaltliche Nachfragen machen, weil ich dann nämlich ganz gerne, wenn wir in die Diskussion einsteigen, das weniger frontal machen würde, sondern es sehr schön fände, wenn die Diskussion auch unter euch im Publikum stattfinden würde. Aber vielen Dank erstmal.